Was ich immer schön finde, ist, wenn ich plötzlich merke, dass eine Person, die sich am Anfang so ganz schlecht gefühlt hat, klein, das hörte man auch schon an der Stimme, fast so ein bisschen wie unsichtbar, dass die sich plötzlich traut, sich sichtbar zu machen.
Das ist Stefanie Fietz, mein Gast in dieser allerersten Folge von Talk Talk. Sie ist Rhetoriktrainerin und Kommunikationscoach. Und was sie da gerade gesagt hat, finde ich, bringt ziemlich gut auf den Punkt, worum es ihr geht in ihrer Arbeit. Menschen zu helfen, mit mehr Selbstvertrauen und Freude aufzutreten, zu reden, sich zu zeigen. Und das wiederum passt echt gut zu genau diesem Moment, denn Talk Talk geht an den Start, wird sichtbar oder besser hörbar. Hallo und willkommen. Ich bin Peter Geide. Ich bin Journalist, Trainer und ich beschäftige mich seit langem mit dem Thema Storytelling. Hier bei Talk Talk geht es um Gespräche und Kommunikation. Die kleinen Dinge, die davor, dabei oder auch danach passieren und die oft den Unterschied machen. Stefanie ist Expertin für Fragen, die ich glaube, viele von uns beschäftigen. Also ich zumindest kenne diese Fragen ziemlich gut. Zum Beispiel, warum klappt es manchmal nicht, so rüberzukommen, wie ich eigentlich gern möchte? Was hält mich zurück? Wie kann ich das vielleicht ändern, ja sogar verbessern? Darum geht's in dieser Folge. Aber erstmal ein ganz kurzer Blick zurück in Stefanies Geschichte. Stefanie, du hast vor grauer Vorzeit mal Psycholinguistik studiert.
Ja.
Und das ist ein Begriff, über den bin ich natürlich sofort gestolpert. Was ist Psycholinguistik?
Ich habe seinerzeit in München studiert. Und der eine Schwerpunkt war die Spracherwerbsforschung. Der andere Schwerpunkt war die gestörte Sprache. Und der dritte Schwerpunkt Rhetorik und Kommunikation. Und man konnte auch jeweils in diesen drei Bereichen, die man grundsätzlich auch generell studiert hat, konnte man eine sogenannte Zusatzqualifikation erwerben. Und das habe ich in dem Bereich Rhetorik und Kommunikation damals gemacht.
Und davor hast du eine Ausbildung gemacht zur Versicherungskauffrau.
Ja, genau, bei der Rückversicherung in Hannover. Mhm.
Warum bist du nicht dabei geblieben?
Das war eine Idee meines Vaters. Da hatte ich mich noch nicht von der Familie emanzipiert. Ich war zwar sonst eine ziemliche Rebellin, aber irgendwie habe ich es dann nicht geschafft, mich durchzusetzen. Und vielleicht musste ich lernen, wie wichtig es ist, seinen eigenen Impulsen zu folgen. Denn ich war da ziemlich unglücklich. Das war nicht meins.
Ich habe jetzt nach den beiden Sachen gefragt, weil ich hatte so einen verwegenen Gedanken. Und da geht es dir folgendermaßen. Also du bist seit 25 Jahren, fast 25 Jahren Rhetoriktrainerin und Kommunikationstrainerin, Coach.
Ja, ja.
Und du hast mal Versicherungskauffrau gelernt. Und ich dachte, da ist doch ein verbindendes Element, nämlich den Menschen Sicherheit geben und Kontrolle.
Ja, das liest sich schön.
Aber ist Quatsch.
Also passt und passt aber auch nicht. Also wirklich so, wie ich es gesagt habe, die Versicherung, das war einfach nicht ich. Das können andere Leute besser. Da war ich einfach auf der falschen Spur für mich. Ich habe dann noch mal ein halbes Jahr im Behindertenkindergarten ein Praktikum gemacht. Da habe ich mich viel mehr gespürt und gemerkt, irgendwie so in die Richtung Menschen, für Menschen da sein, Menschen auf die Spur bringen. Ich glaube, ich habe auch ein gewisses Helfersyndrom, was aber gesundet ist. Ja? Das ist mein Thema. Menschen ihre Kraft bringen.
Würdest du sagen, gibt es sowas wie so die Hauptprobleme, mit denen Menschen an dich herantreten? Zum Beispiel, ich kann einfach nicht gut präsentieren oder ich habe so ein Wahnsinnslampenfieber. Können Sie mir helfen?
Ja, okay. Bestimmte Themen ziehen sich natürlich ganz normal so durch, weil es ist auch was, was ganz klar auf meiner Homepage steht. Aber dann gibt es natürlich auch sowas, wo Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich eine Rolle gespielt hat. Ganz häufig ist es dann auch ja, so, dass ich einen Gegenüber habe, mit dem fange ich mal rhetorisch an. Ja, dann ist es die Präsentation und der Vortrag. Und plötzlich sind wir aber bei Mutter, Vater etc. Also um dir ein Beispiel zu geben.
Beispiele sind gut.
Wenn ich jetzt mit diesem Klopfen beispielsweise arbeite, ja, also das ist diese Technik von PEP, da gibt es sogenannte Big Five, das sind Lösungsblockaden, das können Fremdvorwürfe, Selbstvorwürfe, Erwartungen, Loyalitäten und Altersregressionen sein. Nehmen wir mal die Loyalität raus, weil da fragt man sich, was kann das eigentlich sein? So. Ich hatte zum Beispiel hier mal einen Klienten, der an seiner Redeangst arbeiten wollte. Auftrittsangst, hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Wir sind dann irgendwann darauf gestoßen, dass er einen Loyalitätskonflikt hat. Und zwar war sein Vater eben ein relativ angesehener Geschäftsmann, sagen wir mal so, hatte eine hohe Position. Und zu Hause war er eben auch eher so jemand, der ja so eine Vormachtstellung hat. Wenn Feste waren, war völlig klar, der Vater hält eine Rede, konnte der aber nicht. Ja, und der Sohn hat sich immer für seinen Vater total geschämt. Der sich da hinstellt, Konfirmation, Taufe, was auch immer, schlechte Reden hält. Und der Loyalitätskonflikt war jetzt der, dass er sich eigentlich nicht getraut hat, in dem Bereich besser zu werden als sein Vater.
Weil der Vater ihm leid tat.
Ja, leid tat, weil es einfach ihm als Sohn vielleicht, weil er sich das nicht zugestanden hat, da besser zu werden.
Ja.
Und dann sind wir eben bei einer ganz anderen Arbeit plötzlich. Ne? Wir fangen zwar rhetorisch an, aber an der Stelle gucken wir dann erstmal, warum geht das jetzt rhetorisch mit Übung, mit ja vielleicht auch Mentalcoaching, so mal ganz generell, warum geht das nicht weiter, woran kann das liegen? Und da können manchmal ganz interessante Sachen drunter liegen. Und in dem Fall war das sowas und dann konnte man den Loyalitätskonflikt auflösen, dieses Thema integrieren und siehe da, dann hat es funktioniert. Diese Erkenntnis darüber, dass Psychologie einfach nicht Halt macht bei Kommunikation, sondern irgendwie immer eine Rolle spielt oder sagen wir mal relativ häufig, das hält auch den Beruf für mich immer noch wahnsinnig spannend, weil letztendlich geht es immer um die Menschen und deren Pakete, die sie da so mitschleppen.
Wie häufig passiert dir das, dass im Grunde doch hinter diesen Ängsten oder Blockaden doch was drunter steckt und es ist nie das, was auf den ersten Blick, wie es aussieht?
Also kann ich dir jetzt nicht prozentual beantworten. Es passiert. Ja? Natürlich gibt es auch ganz klar die Klienten, wo man einfach weiß, naja, das, was die jetzt als Redeangst bezeichnen, ist ein gewisses Lampenfieber. Ja, und dann reicht es eigentlich zu klären, wir haben eben den positiven Stress, den negativen Stress, Eustress, Distress. Der positive Stress ist der, kennen wir ja, den die Schauspieler auch brauchen, um auf der Bühne zu glänzen. Und der Distress ist eher der Stress, der uns behindert. Interessanterweise, Eustress, Distress im Körper, gleiches Arousal, also gleiches Vorkommen. Wenn das so ist, wo wird er also als Eustress oder Distress etabliert im Kopf. Und manchen reicht schon, sich da so klar zu machen, okay, ich bin also derjenige, der immer dafür sorgt, dass ich mir diesen Stress mache und dadurch in dieses extreme Lampenfieber komme, weil ich vielleicht sage, oh scheiße, ja, morgen ist schon wieder die Präsentation und nur vor Vorständen, ich weiß gar nicht, ja, wohin mit meiner Nervosität. Na, dann baue ich mir natürlich ein ordentliches Distresskonto auf. Oder sage ich mal, gut, jetzt habe ich geübt, ich habe mir sogar einen Coach genommen. Wenn ich zurückblicke, weiß ich auch, es wurde eigentlich immer, immer besser und ich kann jetzt mal auf dem, was ich erarbeitet habe, aufbauen. Ja, ich bin nervös, ich muss mir auch nicht einreden, dass ich das nicht bin. Ist in Ordnung, gehört dazu, nehme ich an. Und das kann schon für viele der Ansatz sein, mit dem man dann arbeitet und wo man dann übt. Und bei manchen, wenn man merkt, dass es da eben nicht weitergeht, dann können das verborgene Ängste sein, die mit irgendwas in Verbindung stehen.
Wenn man sich das Social Media anguckt, ne, ob LinkedIn oder Instagram und Co., also da wimmelt es ja nur so von Tipps, ne, wie man sein Auftreten und seine Wirkung optimieren kann. Und ich habe den Eindruck, oft wird suggeriert, man muss nur so 2, 3 Knöpfe drücken und dann klappt das schon irgendwie. Was ich ehrlich gesagt ziemlich irreführend finde. Wie findest du das, was man da aufzieht?
Also Tipps und Tricks finde ich ganz schwierig, weil das kann so sein, dass der Tipp für dich total passt. Aber gerade wenn ich in Seminaren bin, passt er vielleicht für den Herbert und die Sieglinde. Ja? Aber die Melanie sagt, kann ich gar nichts mit anfangen. Mhm. Weil sie ist ein anderer Mensch und sie braucht andere Tipps und andere Herangehensweisen. Weil, wie ich das eben schon sagte, jeder bringt ja so sein Gepäck mit, seine Erfahrungen mit und auch seine Talente. Und wenn wir jetzt immer nur in eine Richtung Dinge bewegen wollen oder so Art Modelllernen betreiben und da einem Modell nacheifern, geht ab total viel Diversität, Kreativität, Individualität verloren. Finde ich schade. Deswegen versuche ich auch in Seminaren, wenn ich viele Teilnehmer habe, sehr individuell zu gucken und nicht so mit Tipps und Tricks um mich zu schleudern. Der zweite Punkt, den ich in dem Bereich auch nochmal wichtig finde zu beachten, ist, dass viele Menschen sich ja auch selber gar nicht so gut kennen. Ne? Und eine Riesenhilfe im Rahmen Kommunikation ist, erstmal zu gucken, wer bin ich eigentlich? Wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin, wie will ich denn dann wirken? Oder dann will ich ja irgendwie wirken und bin aber gar nicht ich. Und darum geht es mir immer sehr stark, dass Menschen sich erstmal wirklich kennenlernen dürfen in ihren Stärken vor allen Dingen. Die sind für mich essentiell, dass ich ein Bewusstsein habe über meine Stärken Und dann aus meiner inneren Kraft, die ich ja dann auch habe, wenn ich mal eine Idee von mir und meinen Stärken habe, dann kann sich was nach vorne bewegen. Kann ich zum Beispiel auch mal klar sagen, mit dem Tipp kann ich nichts anfangen. Wo ein anderer vielleicht sagen würde, ah, okay, das muss ich also machen. Und dann nimmt er das auf, arbeitet sich daran ab und es wird überhaupt nichts.
So. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich mache die Erfahrung immer wieder in meinen Interviewkursen, die ich an der Akademie gebe, mit Volontärinnen und Volontären. Wir zeichnen ja Interviews auf. Oft sind es ja nur kurze Interviews, die wir aufzeichnen. Und schauen wir uns die an. Und dann frage ich meistens die Teilnehmerin oder den Teilnehmer, und wie findest du es? In 99% der Fälle schauen die Menschen auf ihre Defizite und sagen, oh Gott, wie ich da sitze. Und ich mache den Wackeldackel. Und ich sage, und ich habe keine Frage präzise formuliert. Es kommt fast immer erst was Negatives, immer erst die Defizite. Was ich damit sagen will, ist, es ist echt interessant zu sehen, wie wenig die Menschen ihre eigenen Stärken kennen und da auch drauf vertrauen können. Und deswegen ist zum Beispiel so eine Übung total wertvoll, um den Leuten überhaupt erstmal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, guck mal, das und das und das, das kannst du alles schon.
Ja, also das ist für mich essentiell, dass sie einen Blick auf ihre Stärken haben. Das ist das eine, aber sich dann auch immer klar machen, Stärken haben bedeutet nicht, dass man die auch permanent in jeder Minute zur Verfügung hat. Und das wiederum macht Kommunikation auch so interessant. Ne? Also wenn ich da jetzt mal von mir einfach ausgehen darf. Ja, ich weiß eigentlich, worauf es ankommt. Und trotzdem misslingt mir Kommunikation zu Hause, weil ich dann auch mal gestresst bin, vielleicht auch ehrlicherweise mein Ego ganz weit vorne trage und eben nicht zuhöre, sondern nur meinen ganzen eigenen Kladderadatsch durchbringen will. Also ich weiß zwar an sich, liegen da meine Stärken, heißt aber nicht, dass ich die jederzeit für mich abrufen kann. Und da darf dann auch wieder ein Learning sein, ja, geh auch mal mit dir immer mal wieder kritisch ins Gericht und guck mal, wenn eine Kommunikation schiefgelaufen ist, egal wie fortgeschritten du bist, wo lagen denn deine Anteile? Ja, was hast denn du da gerade mitgebracht, was den anderen möglicherweise hat klein werden lassen? Oder hattest du gerade heute eine totale Streitlust mit an Bord? Ja, kann ja auch sein. Und all diese Dinge spielen natürlich auch immer eine Rolle. Und deswegen ist dieses sich selber kennen, nicht nur in Bezug auf Stärken, sondern auch wirklich so, ja, was sind so meine kleinen persönlichen Ecken und Kanten, die ich immer mitbringe? Was bin ich für ein Mensch? In allen Facetten. Das ist gut, sich zu kennen. Das ist wichtig.
Und dann vielleicht aber auch zu sagen, ja, es ist okay, dass ich auch diese Ecken habe. Und ich bin nicht immer so gut und so gut zuhörend und so empathisch. Ja, manchmal kocht dann auch die Wut hoch oder das Ego. Und dann will ich auch mal streiten. Gut, wenn es so häufig vorkommt, ist vielleicht nicht so schön. Aber dass man dann auch sagt, ja, so bin ich zum gewissen Anteil und das ist auch in Ordnung.
Ja, wenn es nicht auf Kosten von ist. Ne? So, also wenn ich jetzt, sagen wir mal grundsätzlich, eine gute Beziehung habe und mein Partner, Partnerin kennt mich auch, ja, dann kann er mir auch gewisse Dinge schneller verzeihen. Wir können danach darüber lachen, kann vielleicht sagen, boah, heute warst du auch ganz schön auf Krawall gebürstet. Und dann kommt man auch wieder bei manchen Gesprächen besser miteinander aus. Wenn wir aber die Schwäche des Partners in einer bestimmten Art und Weise ausnutzen, dann kann man zwar sagen, naja, so bin ich eben, ne? Aber das ist nicht nett. Und nicht nett und nicht freundlich sein, also bewusst auf Dauer, ist ja kein schöner Charakterzug. Da kann ich mich zumindest mal mit befassen, ob ich das eigentlich noch so weiter mit mir rumtragen will oder ob das nicht eine Idee ist, mich da ein bisschen zu entwickeln.
Wann hattest du zuletzt das Gefühl, dass eigentlich diese Coaching-Idee, dieser Selbstverbesserung und auch Optimierung, dass die in manchen, vielleicht sogar weiten Teilen übertrieben ist?
Coachen und auch Therapie, das ist was Großartiges, wenn es den richtigen Fokus hat. Also wenn es jetzt wirklich in Richtung Selbstoptimierung geht, sodass es ein Verdrehen des Menschen ist, der vor einem sitzt, und das findet auch statt, klar, ist ja auch kein geschützter Beruf, dann ist das verheerend. Wenn aber da jemand sitzt mit Not, mit Problemen, mit dem Wissen, dass das, wie gerade das Verhalten ist, wie gerade auch das Leben ist, einfach eine negative Auswirkung auf den oder diejenige selbst und die Mitmenschen hat, dann ist es extrem wichtig, dass da jemand ist, an den sich die Person wenden kann und wo Hilfe da ist. In dem Kontext macht es natürlich Sinn, sich klarzumachen, es geht nicht darum, dass ich hier als Coach sage, so muss es werden, sondern ich bin ja eher Begleiter. Also ich höre zu und gucke, was treibt die Person gerade zu mir, was ist da für ein Thema und was kann ich für Angebote machen, um dann diesen Entwicklungsprozess anzustoßen und mit zu begleiten. Ich gebe keine Ratschläge, da kommt jetzt nicht so was von außen, wo ich irgendwie vorschreibe, wo es hingehen soll, sondern ich greife das auf, stelle vielleicht auch in Frage, wenn ich das Gefühl habe, dass das Ziel meines Gegenübers eigentlich keinen Sinn macht, ja, weil ja, möglicherweise da einem Bruder oder einer Schwester nachgeeifert wird, aber gar nicht richtig erkannt wird, ja, wer ich als Person tatsächlich bin. Aber letztendlich finde ich es toll, jemanden auf die Beine stellen zu können und die, auch wenn das Wort ein bisschen abgegriffen ist, ist es nun mal da und es ist wichtig, und die Resilienz meines Gegenübers zu entfachen. Ja, ich verkaufe auch zum Beispiel ganz bewusst, ich verkaufe keine Pakete, wo ich sage, ah ja, du kommst zu mir, du musst jetzt erstmal bei mir so und so viele Stunden Coaching machen. Wie lange jemand braucht, um sich auf die Spur zu begeben und wie lange er begleitet oder sie begleitet werden möchte, das ist total individuell. Und da geht es für mich wirklich nicht um das Wort Selbstoptimierung, das mag ich auch überhaupt nicht, sondern es geht immer um Entwicklung. Und Entwicklung, das ist was total Schönes. Ja, ich finde es wunderbar, dass wir Menschen uns entwickeln können. Hoffentlich geht da noch ganz viel mehr ins Positive. Ja? Brauchen wir alle.
Hast du denn manchmal das Gefühl oder erlebst du das auch in deiner Coaching-Praxis, dass da jemand vor dir sitzt, der möchte vielleicht unbedingt gerne gut präsentieren können? Und dann merkst du aber, der hat solche Ängste und solche Blockaden. Vielleicht wäre es einfach besser für ihn, das Problem loszulassen und es nicht lösen zu wollen. Vielleicht ist das einfach ein Mensch, der das, warum auch immer, nicht so gut kann. Und der Versuch und der Wunsch, das unbedingt ändern zu wollen, ist dann so krampfig, dass man eher sagen muss, du kannst doch auch ein gutes Leben führen, ohne tolle Präsentationen halten zu müssen.
Das ist eine coole Frage. Also, wenn die Person vom Chef geschickt wird und der schon für sich eigentlich beschlossen hat, das ist überhaupt nicht meins, dann kann man noch mal sagen, give it a try. Vielleicht so wie der Geschmack kommt beim Essen, probier's mal, ja, und möglicherweise über bestimmte Hilfestellungen, Erkenntnis und so weiter kommt dann auch der Stein ins Rollen und derjenige entdeckt, und das ist für mich immer wichtig, auch seine Freude darin. Kann sein, dass man dann relativ früh merkt, nee, der Chef hatte gerne was von der Person, die da gar nicht hin will. Ja, dann gucken wir eher, wo willst du denn hin? Wo ist denn deins? Was kannst du für dich vertreten? Zu mir kommen ja meist Leute im Coaching, die sagen, ich möchte für mich was ändern. Und da ist natürlich dann auch schon der Impuls da, ja, ich möchte. Und dann gucke ich natürlich vorrangig, wie können wir dich denn da unterstützen? Das bedeutet vielleicht nicht, dass das nur 1-2 Coachingstunden dann sind, die jetzt rein auf die Rhetorik sich fokussieren, sondern dann brauchen wir vielleicht mal die große Brille und müssen gucken, ja, woran liegt's und wie können wir letztendlich deine Qualitäten des Sprechens herausarbeiten. Und was ist es denn? Jeder bringt ja was mit. Der eine, vielleicht, ja, landen wir irgendwann da, dass man sagt, naja, deine Kompetenz liegt wirklich im Vortragen. Vortragen im Sinne von, ich habe das schriftlich vorbereitet und lese das ganz wunderbar ab. Das gibt es auch. Halte ich manchmal für sehr viel toller als so ein dahingewirktes Freisprechen. Und was wir auch alle nicht vergessen dürfen, es ist auch ein großer Übungsaspekt oft dabei. Wir nehmen uns häufig so ein Beispiel an so tollen Rednern und dann kommt ganz schnell dieses Flinte ins Korn werfen, die können das so toll, da werde ich nie hinkommen. Aber wie der Weg von denen war, ist ja ausgeblendet. Vielleicht haben die auch eine ganz steinige Vita, bis sie dahin gekommen sind. Aber egal wie, jeder hat so seinen Lebenslauf. Und auch bei der Entwicklung finde ich es immer wichtig, dass man nicht zu stark nach rechts und links guckt, sondern ich würde in dem Fall auch gucken, was bringst du mit, was ist deine Motivation und wer bin ich, dass ich sage, das ist nichts für dich. Du, ich sehe dich ganz woanders. Nee. Also da höre ich erstmal zu und schaue, ja, wie können wir dieses Ziel, was ja da ist, was ja angelegt ist, oder wie kann die Person dahin kommen?
Du hast ein gutes Stichwort gebracht, fand ich, nämlich Freude. Gelingt dir das denn häufig in deiner Coaching-Praxis, dass du aus, naja, also aus Lampenfieber oder aus Ängsten oder aus Blockaden, dass man das über einen längeren Zeitraum auch in Freude oder ein freudvolles Erlebnis verwandeln, würde ich jetzt schon sagen, kannst?
Ja, weil es für mich so total wichtig ist, dass die Freude immer an Bord ist. Ja, ohne Freude ist das ja alles freudlos und trocken. Und was heißt verwandeln? Also mit dem etwas besser können, kennt jeder. Ne? Irgendwas klappt nicht, dann klappt es plötzlich und plötzlich bin ich in der Freude. Ja? Also das sind ja diese kleinen Erkenntnisse, die man hat, die einen in eine Freude bringen. Das ist ja nicht, dass ich da sitze und den Zauberstab wähle, sondern einfach dadurch, dass wir ins Tun kommen und ja, positive Erlebnisse miteinander haben, Erfolgserlebnisse haben, schleift sich die Freude ein, ob man will oder nicht. Ja, das macht schon Sinn, dass ich da nicht trocken referiere, da kann er sich ja auch ein Buch kaufen, ne? Sondern es geht mir schon darum, dass die Person ins Tun kommt. Mhm. Ja, ich arbeite viel mit Videofeedback, das mache ich, weil das Video auch nochmal viel stärker aufzeigt, wie etwas war. Wenn ich einfach nur drauf gucke, dann bemühe ich mich natürlich sehr um ein objektives Feedback und am Ende ist es trotzdem subjektiv, weil ich einfach ich bin. Die Kamera zeigt dann, so war's, und da können wir genau gucken, wo liegen die Stärken, wo sind noch Schwächen, auf die wir tatsächlich gucken können und haben die Möglichkeit, da aufzubauen und zu arbeiten.
Also ich sage den Leuten in den Interviewkursen auch immer, ihr müsst Interviews führen, um euren Stil und eure Art zu finden. Ne, was tut euch gut? Braucht ihr einen Fragenkatalog oder macht ihr das mit Stichworten oder komplett frei? Also eben, ne, jeder hat so seine eigene Art, auch damit umzugehen und das für sich so zu machen, dass er oder sie damit gut zurechtkommt. Also das meine ich. Also letztlich ist es eine Praxis, wahrscheinlich genauso wie moderieren oder vortragen.
Ja, ja. Und dann im Zweifel auch dem Coachee sagen und jetzt einfach egal wie, ja, Mut nach vorne, alles machen. Ja. Meldet euch, wenn ihr im Kindergarten einen Elternabend oder in der Schule einen Elternabend habt, wo ihr euch sonst immer zurückgehalten hättet, weil ihr nicht gerne vor den Eltern sprechen wollt. Meldet euch, sagt, was ihr vorher nur gedacht habt. Traut euch in diesen kleinen Kreisen schon und sucht die Übung. Sucht die Übung.
Kennst du eigentlich auch diesen Moment in deinen Sitzungen, wo du plötzlich das Gefühl hast, ach, jetzt springt er oder sie. Also dieser, ich weiß, wie ich das sagen soll, das ist ein Moment von Freiheit. Ich erlebe das manchmal in Seminaren, dass Menschen was tun, was sie vorher nicht getan haben oder es plötzlich freudvoll tun, weil wir gerade das Thema Freude hatten. Und man denkt so, ach, toll, da ist irgendwas passiert, da ist was gewachsen. Und vielleicht ist es auch noch was ganz Kleines. Das habe ich vorher nicht sehen können. Und jetzt ist es plötzlich da. Und da habe ich ja oft das Gefühl, yes, das ist es, warum ich es tue.
Ja, genau so.
Ist das so?
Ja, das ist es, warum ich es tue. Weil es doch so schön ist, jemanden aus der Tür heraus zu begleiten, wo man sich denkt, okay,
ja,
da ist heute ein Schritt, der hat oder die hat heute einen Schritt gemacht. Und manchmal sind es, so wie du es beschreibst, echt so Schritte, wo man merkt, wow, die ist jetzt bei sich angekommen. Ja, oder der konnte jetzt echt was abschütteln, was eigentlich überhaupt nicht zu ihm gehörte, sondern einfach familiär auf ihn gelastet hat und ist jetzt wieder in seiner eigenen Kraft. Und manchmal sind es natürlich kleinere Sachen, aber es ist immer so, dass wenn ich jemanden nach Hause schicke oder ich ein Seminar beende, dass ich mit diesem befriedigenden Gefühl zurückgelassen werde. Das ist das, was ich an meinem Beruf so mag. Ja.
Fällt dir ein Beispiel ein von jemandem, wo du gesagt hast, wow, das war vielleicht eines meiner schönsten Erlebnisse?
Was ich immer schön finde, ist, wenn ich plötzlich merke, dass eine Person, die sich am Anfang so ganz schlecht gefühlt hat, klein, das hörte man auch schon an der Stimme, fast so ein bisschen wie unsichtbar, dass die sich plötzlich traut, sich sichtbar zu machen. Und dass das natürlich eine Reaktion hat, auch bei den Teilnehmern. Dass dieses, ich traue mich jetzt, dass man mich sieht, auch zur Folge hat, dass sie gesehen wird und auch entsprechend was abliefert, wo alle sagen, wow, ja, das hätten wir dir gar nicht zugetraut. Und jemand dann nach Hause gehen kann mit dem, es ist in mir, es war da und es hat eigentlich nur 2 Tage gebraucht, dass ich diesen Schatz für mich heben konnte. Und jetzt kann es so, ja, auf dieser Ebene quasi weitergehen. Also sowas erlebe ich tatsächlich ziemlich häufig im Seminar. Im Coaching, weil wir ja da auch manchmal noch ein bisschen tiefer gehen, gibt es dann auch so Situationen, die ich toll finde, wo das dann auch oft, ne, ist es wie so ein Häuten, da geht man durch Prozesse, wo ich merke, und jetzt ist sie und sie ist nicht das Abziehbild ihrer Mutter oder nicht kontrolliert in sich. Sie muss nicht jemand sein, der sie glaubt, sein zu müssen, sondern sie oder er hat sich gefunden. Und wenn wir zu dem Punkt kommen im Coaching, dann ist es auch oft tatsächlich mit ganz heilsamen Tränen verbunden, weil Menschen plötzlich dieses Glück nicht fassen können, sich zu erleben.
Hast du denn das Gefühl, das hält dann auch wirklich an? Oder ist es doch manchmal so, dass das nur in Anführungsstrichen in dem Moment passiert und dass sie vielleicht, wenn sie rausgehen, das nicht mehr reproduzieren können?
Also wir haben ja alle Und deswegen ist die Frage total gut. Wir haben ja alle schon so ein bisschen Lebenszeit hier. Ja, und das heißt, es haben sich manche Muster einfach in uns verfestigt, manche Glaubenssätze in uns verfestigt. Und die Glaubenssätze haben auch mal eine Berechtigung gehabt. Die haben uns vielleicht einen gewissen Schutz gegeben, uns vor Dingen bewahrt, was auch immer es war. Wenn wir jetzt uns da so häuten im Seminar plötzlich oder im Coaching plötzlich feststellen, ja, dieses Muster möchte ich aufgeben zugunsten eines anderen Musters, dann fängt die Arbeit erst an. Weil die alten Muster haben eine extreme Kraft, die haften an. Und ich muss, um da jetzt ein neues Muster anzulegen, muss ich auch wieder üben. Ja, da kann man so ein Beispiel nehmen, man stellt sich das alte Muster vor wie so eine Rille auf einer Schallplatte. Lange gespielt, ständig und immer wieder. Und damit jetzt nicht in Stresssituationen ja, automatisch dieses alte Muster ganz oben in der Schublade wieder herausgezogen wird, ist es wichtig, dass ich das neu angelegte Muster, also das neue Erleben über mich, wie ich jetzt sein oder was ich jetzt über mich entdeckt habe, wie ich mich noch leben kann, dass ich das auch als neues Muster für mich anlege und übe. Und das ist eben der Prozess, das ist ein Prozess, der beginnt, das ist ein Entwicklungsprozess, das ist keine Schranke, die umfällt. Insofern ist das total eine ganz berechtigte und total wichtige Frage, weil viele natürlich, üben ist ja auch immer so eine Sache, ne? Viele natürlich dann sagen, wow, okay, endlich und jetzt geht's mit vollen Segeln nach vorne. Aber da darf man auch weiter sich klar machen und jetzt fange ich an, mir zu dienen und gucke, dass ich dranbleibe, um auch wirklich in dieser Entwicklung, die mir gut tut, immer einen Schritt nach dem anderen weiterzugehen. Wirklich diese alten Muster gehen zu lassen, die abzulösen.
Aber es ist echt ein ganz spannender Punkt, finde ich. Weil ich habe ja vorhin gefragt, ne, wann lässt man vielleicht auch mal los? Ne, wann ist es vielleicht Krampf? Wann höre ich auf zu kämpfen? Weil es vielleicht dann nicht bringt, vielleicht, ne, um Frieden zu finden, ist dann vielleicht besser zu sagen, ich lasse das, ne, ich lasse es liegen und führe nicht diesen Kampf gegen mich selbst die ganze Zeit.
Okay, dann, wenn ich da einhaken darf.
Ja. Ja,
Kampf gegen mich selbst ist natürlich Käse. Ja? Oder auch ein Kampf für jemanden führen ist auch Käse. Ja? Ich will das machen, damit Mami und Papi mich lieb haben. Ich will da super sein, damit endlich mein Chef. Ne? Aber wenn ich in mir eine gewisse Motivation habe und sage, ich möchte es gerne können, dann möchte ich mal das Wort kämpfen mit die Herausforderung da in mir suchen. Denn das ist das, was es in Entwicklungen treibt. Also wenn ich so wahnsinnig zufrieden bin mit dem, wer ich bin, dann kann das auch schnell ja lahm und lethargisch und auch nicht lebendig sein. Ja? Also das, was uns am Leben hält, lebendig hält, ist ja dieses ewige Weitermachen. Und da meine ich aber nicht das Weitermachen im Sinne von, oh Gott, wir sind Hamster im Laufrad, sondern wirklich der inhärenten Neugier folgen. Ja, die Freude am Leben nutzen.
Jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf den Ausgangspunkt zurück, weil du hast ja auch gesagt, Kommunikation ist mehr als Rhetorik und Gestik und Mimik und Lautstärke der Stimme und Artikulation. Und deswegen hast du ja auch, das schließt vielleicht auch an das an, was du gerade gesagt hast, ja diese vielen Zusatzausbildungen gemacht. Du hattest eine NLP-Ausbildung, Faszienrotation, Atemtechnik, Anwendung ätherischer Öle. Alles Dinge, die du gemacht hast. Was ist denn das Nächste, was du machst?
Weiß ich nicht, das kommt immer. Ja, also es kann schon sein, weil ich gehe ja jetzt wieder auf diese Psychologietagung im Mai. Es kann schon sein, dass ich da wieder irgendjemanden sehe. Ich verknüpfe das oft an Lehrer, die mich wahnsinnig faszinieren und wo ich weiß, bei dem will ich lernen oder bei der will ich lernen. Und dann passiert das einfach.
Wie schnell entscheidest du das? Du siehst jemanden und dann sind das die berühmten 6, 7, 8 Sekunden. Jo.
Ja, mein Bauch weiß das schon ziemlich schnell. Und dem folge ich auch meist. Mein Mann wird dann immer wahnsinnig. Der hat mich irgendwann mal gefragt, wann das endlich aufhört. Tja, und das ist, wenn der Sargdeckel zuknallt, ne, dann hört es auf. Weil so lange kommen einfach Ideen von außen, denen man dann auch mal nachspüren möchte.
Hast du da manchmal auch das Gefühl, oh, das ist aber ein ganz schöner Widerspruch zu etwas, was ich früher mal gelernt habe. Und dann hast du Probleme, das irgendwie zu vereinbaren?
Gab es bestimmt mal Dinge, ich kann das jetzt nicht so abrufen, da gab es bestimmt mal Dinge, die sich irgendwie widersprochen haben. Aber letztendlich bin ich dann irgendwann auch da auf den Trichter gekommen und habe meinem Bauch einfach stattgegeben. Um dir ein Beispiel zu geben. Ich habe früher sehr lehrbuchmäßig meine Seminare auch eröffnet. Ja, ja. Heißt also, man soll sagen, wer man ist, wo man herkommt, wie viel Berufserfahrung man hat, die Ziele, die man jetzt am Tag verfolgt, die Referenzen, pipapo, ne? Dieses ganze Kaleidoskop an Dingen. Das macht total Sinn, wenn dich das am Anfang des Seminars auch bestärkt und deine Kraft bringt. Bei mir habe ich gemerkt, das löst extremes Lampenfieber aus. Das ist überhaupt nicht meins, aber das sagt doch das Lehrbuch. Ja? Und irgendwann habe ich aufgehört, auch meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen das beizubringen und habe einfach gesagt, klar, man braucht einen gewissen Einstieg am Anfang, aber haltet den genauso lang und genauso kurz, wie es euch da vorne gut geht. Ihr bestimmt dann den Fortlauf dessen, was so kommt. Und wenn ihr schon am Anfang gegen eure Natur einsteigt, dann kann das eigentlich auch nichts werden. Und ich halte meine Einstiege recht kurz, weil ich für mich weiß, ich brauche immer ziemlich schnell den Kontakt zu meinem Gegenüber. Und diese Freiheit beispielsweise, da auch von so einem Lehrbuch abzuweichen, die nehme ich mir. Und insofern, ja, da gab es zum Beispiel mal so einen Widerspruch, den ich tatsächlich gespürt habe und mir dann sage, es ist immer nur ein Angebot. Aber wir dürfen selber überlegen, was mache ich denn mit dem Angebot? Passt es zu mir oder brauche ich ein bisschen was anderes?
So, Stefanie, jetzt kommen wir doch zur Schnellfragerunde. Aber du hast schon gesagt, du kannst es eigentlich gar nicht schnell beantworten.
Schauen wir mal.
Also der Kommunikationscoach, los geht's. Warum hören wir manchen Menschen gebannt zu, während andere selbst mit spannenden Inhalten wie ein einschläferndes Hörbuch klingen?
Weil den Leuten, denen wir gebannt zuhören, das kann zum einen mal Talent sein, die können einfach gut erzählen. Zum anderen sind das aber auch meist Menschen, die in den Kontakt gehen. Also wenn jemand dir inhaltlich noch so spannende Dinge zu erzählen weiß, er aber nicht im Kontakt mit dir steht, kann es einfach sein, dass du nicht ins Zuhören kommst, weil die Verbindung sich nicht aufgetan hat.
Und Kontakt heißt Augenkontakt, gestisch, mimisch, eine Brücke bauen zum Gegenüber.
Ja, der Person muss einfach klar sein, ich habe da einen Zuhörer, ich habe da eine Zuhörerin und für die habe ich das hier aufbereitet. Und mit der halte ich Blickkontakt, beziehe ich mich vielleicht auch einfach auf deren Kontext, auf deren Themen und bin auch so in meiner Präsenz, dass ich denen eine gute Zeit machen will. Präsenz wird ja oft missverstanden mit dem, da spielt sich jemand in den Vordergrund. Nein, das heißt, da ist eine Bühne für jemanden eingerichtet und der oder die weiß, die Bühne zu nutzen. Ich will ja auch, wenn ich in den Zirkus gehe, was erleben und will nicht sagen, die sollen sich alle schämen oder was ich.
Ich höre manchmal von Frauen, dass sie ihre Stimme als zu hoch oder zu schrill empfinden, besonders wenn sie sich echauffieren. Was sagst du einer Klientin, wenn sie mit diesem Anliegen zu dir kommt?
Oh, in zwei Sätzen. Also ich sag mal, da gibt es tausenderlei Möglichkeiten. Ich greife mal zwei Sachen raus. Also das eine ist, wir gucken mal, was ist denn da mit den Emotionen los? Also was liegt denn dahinter? Wann schraubt sich die Stimme so schnell hoch? Gibt es da vielleicht auch Modelle? Manchmal orientiert man sich sehr stark an der eigenen Mutter. Ja, wie ist die Stimme der Mutter? Haut die auch immer nach oben ab? Und dann ganz klassisch würde ich mit ihr Lachs voxen.
Was ist das?
Ja, das ist ein Schlauch, mit dem man arbeitet. Das ist tatsächlich was in der Logopädie auch ganz viel eingesetzt wird. Da kann man ins Wasser blubbern und das führt zur Kehlkopfabsenkung langfristig, sodass die Stimme tiefer wird oder beziehungsweise wieder in diese Bereiche geht, wo es der Frau, dem Mann, bei Männern betrifft, das schon auch manchmal gut tut, weil die wieder in ihre Sprechstimmlage kommen.
Aber ist das nicht auch manchmal so eine fiese Illusion und so eine Kleinmachung, dass Frauen denken, oh, meine Stimme ist zu hoch und zu schrill? Ich meine, Frauen haben tendenziell höhere Stimmen und dass man dann einfach sagt, naja, deine Stimme ist höher. Das ist aber auch okay so, dass sie höher ist. Du musst die nicht und sollst die auch nicht komplett ändern.
Nein, solange die Stimme deine Stimme ist und du keine Stimmbandprobleme hast oder nicht schnell heiser wirst, geht es auch eher darum, Selbstwerttraining zu machen. Ja? Dann sind wir auf einer anderen Schiene. Wenn es aber wirklich so ist, dass ich merke, ich komme auf an meine Stimmkapazitäten, ich komme so an meine Grenzen, ich kann meine Kapazität der Stimme nicht voll ausschöpfen. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass ich zwischendurch, gerade so in aufgeregten Situationen höher werde. Da kann man auch anders arbeiten, logopädisch arbeiten.
Wie bringt man ein Publikum mit einer Pause zum Zuhören, ohne dass es denkt, das Mikro ist ausgefallen?
Das geht auch wieder nur über den Kontakt. Also wenn ich vorher keinen Kontakt hatte, wird das vielleicht das Kind auf mich so richtig gut mitbekommen. Wenn wir aber in einem guten Kontakt stehen, kann ich das komponieren. Und dann wird das jeder merken.
Wie verwandelt man Weichknie und Herzrasen in Bühnenpräsenz statt in Fluchtgedanken?
Das ist individuell total verschieden.
Da kann man nicht mit dem Finger schnipsen, Peter.
So ist das. Ich kann auf der Oberfläche anfangen und kann da schon sehr weit kommen, weil es wirklich, wie ich das vorher schon gesagt habe, einfach mal dieses Erkennen ist, wo mache ich mir selber den Stress und wo kann ich anfangen, mir auch positiv, wo kann ich mich positiv bestärken, wo kann ich auch mal annehmen, dass Dinge einfach so sind, weil ich kann mich nur verändern über das Annehmen, aber da sind wir jetzt vielleicht zu tief drin, wäre nochmal ein zweites Thema. Oder aber ich gucke, ja, was liegt ganz tief darunter, woran muss ich erst arbeiten, bevor ich dann in eine Sprechfreude komme, damit mir das nicht passiert.
Was funktioniert besser, wenn man provoziert wird? Charme, Sachlichkeit oder der Gegenangriff?
Also sagen wir mal so, Gegenangriff bin ich kein Freund davon, weil im Endeffekt stellt man sich nur auf dieselbe Stufe und es geht dann kaskadenartig nach oben im Zweifel. Außer wir befinden uns hier jetzt in dem Kontext Käbelei. Dann ist Gegenangriff sportlicher Natur, dann kann das so ganz interessant und lustig sein, so ein kleiner Schlagabtausch, habe ich jetzt aber hier nicht so verstanden. Charme, wenn mir Charme gegeben ist, ich damit auch so umgehe, dass ich sage, ja, schauen wir mal, ich habe hier die Atmosphäre, die grundsätzlich gut ist, der will hier negative Atmosphäre, das machen wir anders, finde ich das wunderbar, ist ein tolles Zaubermittel. Was war das dritte bitte?
Sachlichkeit.
Sachlichkeit. Ja, Sachlichkeit kann helfen im Sinne von, ich ignoriere das einfach mal und ziehe meiner Wege, ist in Ordnung. Ja. Man sagt in der Kommunikation immer, es gibt nie ein Falsch und ein Richtig, was das Tun angeht, aber immer die Konsequenz. Also alles, was du tust oder nicht tust, wird eine Konsequenz haben. Und wenn du weißt, dass du mit der leben kannst, ist gut.
Vielleicht eine verwandte Frage. Krawall, Lügen und Empörung. Wie kann man ruhig bleiben, wenn ein Gespräch plötzlich zur rhetorischen Schlammschlacht wird?
Also wir haben ja auch einen bestimmte Aura um uns rum, ja, oder bringen eine bestimmte Energie mit. Kennst du sicher auch, du betrittst einen Raum, warst bis jetzt noch fröhlich, dann kommst du in diesen Raum und dir knallt so eine Missstimmung entgegen, dass du auch gleich ganz schlecht gelaunt bist. Und dabei ist ganz wichtig, sich klarzumachen, diese miese Laune, dieser Druck, diese Pöbelei, das ist jetzt nicht meins. Und das lasse ich ganz bewusst beim anderen. Und begegne der Person aus meiner Mitte heraus und lass mich nicht darauf ein, mich da anzustecken. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Da gehört ganz viel Gewahrsein dazu.
Und viel Übung.
Ja, und Übung.
Du hast mal in einem unserer Seminare gesagt, sich als Blitzableiter begreifen.
Als Blitzableiter begreifen, na, da oben geht's rein, da unten geht's raus. Das ist ein schönes Bild immer. Und wirklich dieses Gewahrsein haben, was ist seins, was ist meins? Was ist ihrs, was ist meins?
Wie kann ich lernen, besser zuzuhören?
Jeden Tag, in jeder Situation, immer. Also einfach mal sich selber beobachten und sich auch bewusst, das hat viel mit Bewusstsein zu tun, bewusst sagen, bevor ich jetzt den Peter treffe, ja, geht es mir darum, mal zu hören. Ja, und dann gehe ich schon mit dieser Grundhaltung in das Gespräch, das ist was anderes. Ich meine, auch das ist so ein Klassiker, wir kennen das oft, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, ne, da erzählt uns jemand was und ehe ich weitergefragt habe oder weiter zugehört habe, sage ich eigentlich, ach, das kenne ich. Ja, und dann bin ich bei meiner eigenen Geschichte. Das ist okay, das ist legitim, ist aber schwierig, wenn das dann dazu führt, dass ich nur noch die Monologe führe. Und insofern, man kann im Privaten, im Beruflichen immer lernen.
So, das war Talk Talk Episode 1. Zusätzliche Informationen findet ihr in den Shownotes. Talk Talk ist eine Eigenproduktion von mir. Nichtsdestotrotz möchte ich einigen Menschen danken, die mir auf diesem, ja, doch nicht ganz unsteinigen Weg sehr geholfen haben. Mit Kritik, mit Zuspruch, vor allem aber auch mit Kreativität. Das sind Uli John Erple, Almut Schmidt, Diana Müller und Christoph Kienzle, von denen das sehr tolle Artwork ist. Episode 2 wird in circa 2 Wochen online gehen und ja, das circa ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Was denkt ihr, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit sollte ich neue Episoden veröffentlichen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Meine Idee ist Sonntagmorgen. Ist es eine gute Idee? Schreibt mir. Ich freue mich über Kommentare. Tschüss und bis bald.